Guten Tag und herzlich willkommen bei dieser Diskussion, diesem Gespräch hier im Space 04, Form Follows, drei Punkte, eine Diskussion zu Tendenzen, narrativen Tendenzen in aktuellen österreichischen Spielfilmen. Mein Name ist Michael Löwenstein, ich bin Moderator dieses Gespräches und begrüße Sie auch im Namen der Diagonale hier. Bevor ich so ein bisschen einleitend darüber spreche, was wir in den nächsten 70, 80 Minuten hier unter welchem Gesichtspunkt und auf welche Art wir über Filme sprechen wollen, würde ich gerne meine zwei Gesprächspartnerinnen, die rechts von mir sitzen, vorstellen. Ursula Wollschlager arbeitet seit Mitte der 90er Jahre im Filmbereich, anfangs als Produktionsleiterin, unter anderem bei Filmen von Christian Frosch und Nathalie Borgers und Kurzfilmen von Barbara Albert, hat sich dann auf Autorentätigkeit verlegt und den Karl-Meyer-Drehbuch-Förderpreis unter anderem erhalten. 2004 bis 2007 war sie in der Lotus-Film für den Bereich Stoffentwicklung und Dramaturgie zuständig, unter anderem Filme wie Slumming, freigesprochen von Peter Peyer, Kotsch und aktuell Contact High von Michael Glaburger, den Sie hier auf der Diagonale auch noch sehen können. Seit 2008 ist sie mit einer eigenen Firma, Witcraft Szenario OG, selbstständig im Bereich Stoffentwicklung, Dramaturgie und Produktion tätig. Ein von ihr produzierter Film läuft auch hier auf der Diagonale. Das ist Gangster Girls von Tina Leisch, den Sie, glaube ich, morgen oder übermorgen, freitags sehen können. Rechts von Ursula Wollschlager Volker Pantenburg. Volker Pantenburg ist Filmwissenschaftler und Publizist in Berlin. Er lehrt an der FU Berlin im, ich mag den Namen so gerne, Sonderforschungsbereich Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste. Er ist einer der Mitarbeiter des Forschungsprojekts Die Kunst der Vermittlung. Wenn Sie sich erinnern können, letztes Jahr gab es hier eine Projektpräsentation zum filmvermittelnden Film von seinen Kolleginnen Stefanie Schlüter und Michael Baute. Und hat als Autor unter anderem in Kolik-Film publiziert, ist zudem einer der Betreiber des Weblogs New Film Kritik und Herausgeber gemeinsam mit Michael Baute des, finde ich, wunderbaren Buches Minutentexte The Night of the Hunter, ein Versuch, jede einzelne Minute des Films The Night of the Hunter sich mittels verschiedenster Autorinnen diesem Film zu nähern. Das Hörspiel zu dem Buch wurde erst letztes Jahr mit einem Hörspielpreis in Deutschland, ich glaube dem großen Hörspielpreis, ausgezeichnet. Er ist zudem einer der Realisatoren eines kurzen filmanalytischen Essays zu Langsamer Sommer von John Cook, der letztes Jahr auf DVD veröffentlicht wurde. Generell war so die Idee, die Barbara Pichler und ich für dieses Gespräch entwickelt haben, Beobachtungen in Filmen, die wir gesichtet haben und im Rückgriff auf das Feld unserer Gäste, also Dramaturgie und Filmwissenschaft, in meinem Fall auch Filmkritik beziehungsweise Beschäftigung mit Dokumentarfilmen interessanterweise, zu einer Einschätzung beziehungsweise zu ein paar Ideen zu kommen über narrative Tendenzen in jüngeren österreichischen Spielfilmen, was beispielsweise die Wahl von Milieus anbelangt, von Figuren und von Orten beziehungsweise Verfahren, mit denen diese Filme über Menschen erzählen. Ganz basic, von was für einer Welt erzählen uns diese Filme und was wollen uns Filmschaffende 2009 erzählen und welche Mittel finden sie dafür adäquat? Form follows. Eine Antwort gibt es nicht. Ich würde sozusagen die Frage Form follows what hinterherstellen. Einer bestimmten ästhetischen Schule, Trends im europäischen Kino oder im österreichischen Kino, Umwälzungen in der Medienlandschaft, beispielsweise die Medienablöse vom Kino hin zu Internetformaten oder nonlinearen Erzählweisen oder Veränderungen soziopolitischer Natur, demografischer, wie beispielsweise eine Generationenablöse, Fragen von Urbanisierung, Veränderung traditioneller Milieus, die EU-Erweiterung, what? Also sozusagen diese Frage wollen wir hier in den Mittelpunkt stellen. Die Filme, die wir besprechen, sind bis auf eine Ausnahme Langfilmdebüts und werden hier auf der Diagonale gespielt. Kleine Fische von Marco Antoniazzi, der gestern als Eröffnungsfilm zu sehen war. Schottentor von Kaspar Pfaundler. Rimini von Peter Jeitz, März von Händel Klaus und Contact High von Michael Glaburger. Sind aktuelle Filme, die auf ganz verschiedenartige Weise versuchen, andere Geschichten zu erzählen, beziehungsweise Geschichten anders zu erzählen oder überhaupt das Geschichtenerzählen zu reflektieren. Das Besondere an diesem Gespräch, das womöglich ein bisschen eigenartig anmutende an diesem Gespräch ist jetzt, dass bis auf März, der einen Kinostart hatte, und Kleine Fische, den Sie womöglich gestern bei der Eröffnung gesehen haben, die meisten von Ihnen, die allermeisten von Ihnen, keinen der vorgestellten Filme kennen. Sie sind ab morgen hier auf der Diagonale zu sehen. Wir werden deswegen immer wieder kleine Ausschnitte aus den Filmen zuspielen und generell eher strukturell über die Filme sprechen, also über Motive, über Themen, über dramatische Verfahren, Inszenierungsweisen. Auch soll dieses Gespräch komplementär zu den Künstlerinnengesprächen, die im Kino stattfinden, sein. Es gibt ja bei den Filmen jeweils immer die Gelegenheit, mit den Regisseurinnen nach dem Film auch im Kino zu sprechen. Dem wollten wir jetzt nicht mit einer Mammutrunde, die alle Filmschaffenden, deren Filme debattiert werden, hier versammelt begegnen, sondern eher komplementär sozusagen Anregungen zu geben, Ideen und Fragen stellen, die sich durchaus auch in die Publikumsgespräche dann verlängern können. Demnach wollen wir jetzt auch nicht sozusagen bewertend über Filme drüberfahren bzw. Filme gegeneinander ausspielen, sondern eher Fragen stellen und auf Ideen kommen in diesem Gespräch, das über weite Strecken von uns nur in so ein paar Keywords zu Beobachtungen von uns vorab gesprochen war. Und, ich würde gerne mit einer ganz allgemeinen Frage eröffnen, nämlich der nach Gattungsformen. Also die von mir jetzt erwähnten Filme, über die wir sprechen werden, versuchen sich ja auf entweder in bestimmte Gattungen nochmal anders einzuschreiben, also womöglich mit bestimmten Genremechanismen oder mit bestimmten narrativen Standards sozusagen über andere Milieus vielleicht zu erzählen, oder sie versuchen, Geschichten aufzubrechen und so etwas wie traditionelle Gattungsformen eher zu verwischen oder zu, womöglich auch zu destruieren oder zu parodieren. Ich würde vielleicht mit einem kleinen, sozusagen als Einstieg, mit einem kleinen Ausschnitt aus Kleine Fische beginnen, dem gestrigen Eröffnungsfilm. Bei Ausschnitten ist es immer ganz praktisch, den Anfang eines Filmes zu nehmen, weil er uns, erstens nimmt er nichts vorweg, dann für Menschen, die den Film noch nicht gesehen haben, und zweitens ermöglicht er einem ja so etwas wie einen Einstieg in eine Welt. Ein kurzer Ausschnitt aus Kleine Fische und dann würde ich gerne mit euch sozusagen über diesen Versuch sprechen, sozusagen ein realistisches Drama, ein leichtfüßiges Drama, oder ist es doch eine Komödie zu erzählen?
Morgen.
Später.
Denn alles ist vergänglich auf der Welt.
Warte, Junior, nehmen wir zwei mit.
Papa, alle kennt mein
Kind. Ah, der geht bei uns nicht. Den Kabeljau und den Lachsturm auf die Rechnung und die Verhöhnzoll oder so.
Geht schon.
Habe ich dir den schon erzählt? Was ist der Vorteil von einem Halberstein?
Ja, in was für eine Welt werden wir da filmisch hineingeholt? Ich fange vielleicht ganz einfach an. Wie kommt uns diese filmische Welt oder dieses spezifische Milieu oder dieser bestimmte Erfahrungsraum da entgegen in dieser Öffnung? Beziehungsweise wie stellt sich so etwas wie Realismus für euch in Kleine Fische noch einmal dar?
Ja, ich bedanke mich zu Beginn nochmal ganz kurz dafür, dass ich hier an dem Gespräch teilnehmen kann. Möchte aber direkt anfangen mit dem Ausschnitt und das vielleicht so ein bisschen aus diesem Ausschnitt herausentwickeln. Was mir jetzt nochmal auffiel, ist, dass es ja eine gewisse Beiläufigkeit gibt, also eine Art sozusagen kleine Details anzuführen. Das fängt an mit dem Ausschnitt, den sich der Martin heißt er, glaube ich, am Bildschirm anguckt, geht dann weiter mit der, unter anderem mit der Musik im Wagen des Vaters, geht dann weiter mit einer bestimmten Form, da in diesem Kühlhaus miteinander zu kommunizieren. Und aus diesen beiläufigen Kleinigkeiten, das merkt man, wenn man den weiteren Film sieht, resultiert aber jeweils sehr viel, beziehungsweise eigentlich jede dieser Kleinigkeiten wird zu einem späteren Zeitpunkt aufgegriffen. Insofern gibt es eine sehr verdichtete Form, aus eher induktiv zunächst mal hier an diesem Punkt quasi zu erzählen, was das für eine Welt ist. Und jetzt dem Zuschauer gegenüber fand ich das erstmal auffällig oder ein sehr geschicktes Verfahren, dass man sehr häppchenweise quasi, als würde das so ein Stück weit aufzoomen, mitbekommt, woraus sich diese Welt eigentlich zusammensetzt, bis man dann in dem Fall quasi bei diesem eine Art Establishing Shot ist, der die Straße zeigt, und man merkt dann im weiteren Verlauf, es geht auch unter anderem um diese Straße, um diesen ganzen Einzelhandelszusammenhang in dieser einzelnen Straße. Und finde ich erstmal ein Verfahren oder eine gewisse Spannung, die sich darin ausdrückt, zwischen einer erzählerischen Beiläufigkeit und gleichzeitig, wenn man es aber aufs Ganze bezieht, einer sehr sehr verdichteten Form, all diese Dinge doch auch wieder vorkommen zu lassen. Also das ist etwas, was man vielleicht dazu sagen kann. Und der Realismus, also vielleicht können wir, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, vielleicht können wir über die Frage des Realismus oder was dann sozusagen unterm Strich der Realismus ist, der daraus resultiert, dann danach noch kurz sprechen. Wenn du was da hinzufügen.
Ja. Hallo, ich möchte mich auch herzlich bedanken, dass ich an diesem Gespräch teilnehmen darf. Ich habe mir so eine Gesprächsrunde seit Jahren gewünscht auf der Diagonale. Jetzt findet sie statt und ich sitze am Podium. Das freut mich sehr. Zum Realismusbegriff finde ich, sagt ja auch der Titel schon sehr viel aus. Kleine Fische als weniger wichtige, wie sie sich selbst begreifen, als Menschen auch, die nicht zu denen gehören, zu denen sie vielleicht gehören wollen. Ich finde auch ganz interessant an dem Film, dass er diese Welt, in der er spielt, ebenso beiläufig charakterisiert und aber dann immer wieder die Elemente, die er am Anfang aufwirft, ganz schön weiterspinnt in einer sehr, sehr losen und natürlichen Art und Weise. Ja, das weiß ich an diesem Film sehr, 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 sehr zu schätzen. Insgesamt, wenn wir über Gattungsbegriffe und über Genre reden, fand ich gerade an den Filmen, die wir hier uns genauer angeschaut haben, recht interessant, dass sie eigentlich alle unter dem Begriff Drama firmieren und aber hauptsächlich mit epischen Erzählmitteln arbeiten, was im österreichischen Film schon irgendwie eine sehr, sehr starke Tradition mittlerweile hat. Wie siehst du das? Das fand ich eigentlich...
Wie würdest du das Epische jetzt charakterisieren?
Wenn also viele von den Filmen, über die wir uns angeschaut haben, haben mehrere Hauptfiguren. Mhm. Also das ist jetzt eigentlich der einzige, der nur eine Hauptfigur hat, eine wirkliche Hauptfigur. Alle anderen hatten mehrere Hauptfiguren, mehrere Erzählstränge. Mhm. Die meisten Filme haben eigentlich wenig dramatischen Aufbau, sondern funktionieren relativ episodisch, beziehungsweise als Momentaufnahmen, als wenn Entwicklungen passieren, dann nur aus den Charakteren heraus. Eigentlich das, was hier als Komödie läuft, Contact High, hat sozusagen die stärksten dramatischen Elemente eigentlich mit der Zielspannung, wo es um die Tasche geht, aber das werden wir wahrscheinlich dann später noch reden. Also vom Tonfall und vom Aufbau her würde ich ganz klar sagen, dass das epische Kino hier stark vorherrschend ist.
Ich frage da sozusagen nochmal nach, ob die insgesamt so zusammengefasst, also aus meiner Erinnerung jetzt noch an die aristotelische Poetik, dass den Unterschied, den er nochmal zwischen Tragödie in dem Fall und dem Epischen macht, ja auch der ist, dass bei der Tragödie, also in dem Fall irgendwie dem Drama, sich die Geschichte sozusagen aus dem Handeln der Personen heraus entwickelt, während das Epische ja vielmehr sozusagen behauptet und sozusagen eine Metastruktur, eine zu vollziehende Geschichte vorgibt, die dann sozusagen einfach nur vollzogen wird oder sozusagen erzählt und kommentiert wird. Volker, würdest du das sozusagen so stehen lassen oder hat mich
ja,
meine
also
Theaterwissenschaftsbildung grob im Stich gelassen?
Ach, das lasse ich jetzt ganz liberal, wie ich bin, einfach so stehen. Aber um dieses Epische, ich würde es vielleicht einfach ein bisschen simpler vielleicht fassen, diese Beobachtung. Wenn man sagt, das ist auf eine bestimmte Art und Weise epischer, stellt man ja implizit die Frage, was eigentlich das für ein Erzähler ist. Also diese Erzählfigur, so interpretiere ich jetzt auch deinen Beitrag, im Drama sieht man etwas zu, das sich entwickelt und im Epischen hat man vielleicht eine sehr viel explizitere Erzählhaltung zu dem, was erzählt wird. Und das ist natürlich, also da würde ich dir sofort zustimmen, in mindestens dreien dieser vier Filme, abgesehen von Contact High vielleicht, eigentlich sind es sogar vier, und vielleicht auch ein bisschen abgesehen von Kleine Fische, gibt es eine bestimmte Form der Erzählung, die doch die Frage nochmal virulenter macht, was denn das für ein Erzähler eigentlich ist. Also das, was du jetzt beschrieben hast, episodisch, es gibt verschiedene Erzählstränge, die kreuzen sich irgendwann und man hat über dem Ganzen immer diese Fragestellung Zufall, Fragezeichen, Schicksal, wie auch immer. Und das ist etwas, was mir schon auffällt, auch bin ja kein Experte für das österreichische Kino, habe aber ein bisschen natürlich einen Außenblick. Und die Tatsache, dass man jetzt aus einem Diagonale-Jahrgang, wenn man das so nennen kann, vier Filme überhaupt findet, die sich alle für diese Art von Verknüpfung interessieren, das scheint mir was Spezifisches zu sein. Ich weiß nicht, ob man aus der quantitativ sehr viel größeren bundesdeutschen Jahresproduktion vier Filme fände, die ähnlich eben genau in der Verknüpfung und in der Zusammenhangsbildung eines ihrer erzählerischen Interessen artikulieren. Und das insofern, wenn man episch quasi in dem Sinne versteht, dass es da eine spezifische Erzählhaltung gibt, die auch deutlich markiert ist, dann würde ich dir da sofort zustimmen.
Ich würde da gerne noch nachfragen, beziehungsweise das an einzelnen Filmen verhandeln. Für Sie sozusagen zur kürzesten Information auch über die Filme, die Sie noch nicht gesehen haben. Kleine Fische hatten wir jetzt hier schon. Schottentor von Kaspar Pfaundler funktioniert eben genauso, dass er Personen, deren Vorgeschichte wir sozusagen nur in Fragmenten kennenlernen, an einem Ort, nämlich Schottentor, also tatsächlich dem Ort als Protagonisten eigentlich zusammenführt, beziehungsweise vielleicht auch aneinander vorbeiführt oder sich punktuell berühren lässt. Rimini von Peter Jeitz erzählt die Geschichte von drei verschiedenen Menschen, die sich auch, deren Wege sich zufällig kreuzen, beziehungsweise deren Wege sich ganz stark eigentlich über Bilder, also über eine sehr medienreflexive Ebene kreuzt. Dazu später auch noch ein Ausschnitt. Merz von Händel-Klaus funktioniert in einem geschlossenen Milieu, einem Tiroler Ort, der von einem Trauma des Todes von drei Männern geplagt ist. Wir werden allerdings als Zuseherinnen in die Geschichte hineingeholt, ohne dass sozusagen das die Vorgeschichte des Ereignisses oder die Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsbeziehungen zwischen den handelnden Personen irgendwie erklärt werden. Das ist etwas, das sich tatsächlich entwickelt für uns als Zuseherinnen. Und Contact High funktioniert im gewissen Sinne über zwei sich gegenläufig und einander verpassend konkurrierende Zweierteams, die nach Polen fahren. Also das sozusagen nur zur Orientierung von diesen sozusagen Zufallskonstellationen. Jetzt ist dieses Motiv des Zufalls oder Schicksals oder irgendwie auf das Schlagwort der Kontingenz, also irgendwie so dieses systemtheoretische Moment, wo etwas auch anders sein könnte, also sozusagen einer bestimmten Beliebigkeit eines Ereignisses, ja etwas, das im österreichischen Kino ja und vor allem im Bezug auf den österreichischen Realismus seit Mitte der 1990er Jahre ja immer wieder debattiert wurde. Also ich kann hier nur auf mehrere Ausgaben der Zeitschrift Kolikfilm auch verweisen. Die Nummer 1, in der Bert Rebhandel anlässlich der Filme von Ruth Mader, Jessica Hausen und Ulrich Seidel und Michael Haneke über dieses Moment sozusagen eines Determinismus sprach. Dann ein Gespräch zwischen Stefan Grissemann und Dominika Malzade in Nummer 5, wo es auch ganz stark nochmal um dieses Moment in Böse Zellen von Barbara Albert ging. Jetzt frage ich einmal, wenn man sagen kann, man muss nicht teilen, was Bert Rebhandel meint, aber es ist auf jeden Fall mal ein Argument von ihm 2004 gewesen, dass er sagt, es gibt so einen bestimmten dominanten Stil hier des Realismus, also das genau seiner ist, der operiert über den Regisseur, der so in dem Fall in epischer Hinsicht so der Spielleiter ist, der sozusagen ein Figurenensemble versammelt, das dann wie in einer Versuchsanordnung sozusagen kollidiert wird und sozusagen einen Plan vollzieht. Seht ihr dieses System ungebrochen in diesen Filmen oder gibt's da interessante Abweichungen, vielleicht eine Hinwendung zu bestimmten Gattungen oder womöglich einen leichtfüßigeren Umgang in den Filmen, die wir uns hier angesehen haben? Ursula.
Was ich recht interessant fand eigentlich an einigen von den Filmen, insbesondere in Merz und im Schottentor, ist das ganz stark der Fall. Das ist das offene Ende, was ja auch eine sehr epische Angelegenheit ist. Und im Grunde, wenn man es überspitzt sieht, eine eigentliche Abwesenheit eines wirklichen dritten Aktes, ja, damit auch einer wirklichen Autorenhaltung, die am Ende kundgetan wird, sozusagen.
Kurze Erläuterung zum dritten Akt, sozusagen als Schlagwort, bitte.
Also um bei Aristoteles wieder zu sein, Katharsis, Durchleben von Mitleid und Schrecken, also eine wirkliche Zuspitzung, eine wirkliche Entladung, eine wirkliche Auflösung. Das ist etwas, was im österreichischen Film seit Jahren nicht wahnsinnig beliebt ist, sage ich jetzt mal. Also mehr wird ganz viel aufgestellt, oft sind es auch Momentaufnahmen von Dingen, die mehr oder weniger parallel zueinander existieren könnten. Und die wo ganz vieles offen bleibt, ja. Wo man eben sich dorthin nicht wirklich positionieren möchte, wo man eine Autorenhaltung am Ende einnimmt, die dann sozusagen übrig bleibt als Conclusio unterm Strich. Ja.
Volker, ist das etwas, was du auch beobachtet hast, oder?
Also ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und mich fragen, was eigentlich das Attraktive dieser Strukturfrage, Zufall oder Schicksal oder was ist das Attraktive daran für das Erzählen und was ist vielleicht dann auch in Österreich das nochmals Attraktivere? Und ich glaube, jeder kennt die Erfahrung, also ich entwickle jetzt mal kurz so eine fiktionale Szene. Ich fliege nach Taiwan, wo ich noch nie war, und in einem kleinen Dorf treffe ich jemanden und es stellt sich raus, wir sind zusammen zur Schule gegangen und der hat neben mir gelebt, ist dann irgendwie, hat eine irre Weltreise hinter sich gebracht und wir treffen uns an dem Punkt beide wieder. Ich glaube, in dem Moment geht automatisch quasi gehen bestimmte Gedanken los. Man kann das jetzt radikal in Richtung Zufall interpretieren und sich als Materialist und sozusagen ein Agnostiker zeigen und sagen, das ist völlig beliebig, das ist, hat sozusagen, da gibt es keine Struktur dahinter. Und man kann aber natürlich auch sich fragen, was ist denn, da muss doch irgendein Prinzip sein. Man kann sozusagen sich irgendwie dieser Poesie der Unwahrscheinlichkeit, die das Ganze hat, hingeben und sagen, da ist doch potenziell in dieser Begegnung ist irgendein Potenzial für eine Erzählung. Irgendwie ist das zusammengekommen. Und ich glaube, jeder, der ein Drehbuch schreibt, wird ja andauernd diese Fragen sich stellen müssen. Also wie motiviere ich etwas? Wie motiviere ich, dass zwei Leute zusammenkommen? Wie motiviere ich, dass eine Erzählung sich auf eine bestimmte Weise entwickelt? Also wie stelle ich Zusammenhänge her? Und ich glaube, eine Möglichkeit, sich darüber Rechenschaft zu geben, warum dieses Zufallsprinzip dann auf der thematischen Ebene interessant ist, ist vielleicht, dass man diese grundsätzliche basale Frage des Erzählens, wie kommt man von A nach B, ist das motiviert oder unmotiviert, was ist das Prinzip hinter diesen Motivationen, dass man das quasi auf der thematischen Ebene nochmal wiederholen kann und ein Stück weit eigentlich dieses erzählerische Problem ganz nochmal auf der thematischen Ebene wiederfindet. Und da sind eigentlich alle Spielarten erstmal möglich, glaube ich. Also man kann eine ganz offene Form des Erzählens wählen und sich ganz der Idee oder Weltanschauung des Zufalls dann hingeben. Ich würde jetzt so in einem internationalen Kino vielleicht am ehesten Jacques Rivette nennen oder würde mir dazu einfallen als jemand, der, glaube ich, dem ich abnehme, dass er selbst auch nicht so genau weiß, was mit dem Film da so passiert und sich von diesen Zufällen dann leiten lässt. Also es wäre eine ganz offene Erzählform. Und es gibt, das ist vielleicht das, was Bert dann im österreichischen Kino zum Teil auch bemerkte, es gibt die andere Spielart, die an der Stelle genau eben ein starkes Autorsubjekt einsetzt und sagt, es gibt ein Prinzip. Also diese Dinge, die bei Haneke in 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls zu diesem Mord führen, die sind rekonstruierbar und die haben eben genau nicht anders sein können. Ich kann jedenfalls ex post einen genauen Weg dieser Episoden dahin konstatieren. Und das ist dann eigentlich eher, deswegen kleiner Widerspruch sozusagen zu der offenen Form, das ist dann schon eine sehr rigide Form, die sowas annimmt. Und jetzt, um auf die aktuellen Produktionen zu kommen, beispielsweise Schottentor. An Schottentor finde ich sehr auffällig und auch sehr ambitioniert eigentlich, dass er, glaube ich, dieser in Anführungszeichen oder der Gefahr des Deterministischen, was immer darin liegt, dass da jemand verschiedene Figuren wie auf dem Reißbrett miteinander in Begegnung versetzt, dass er die auf anderen Ebenen versucht zu durchbrechen, nämlich indem er, das finde ich ein interessantes Projekt, quasi filmische Konjunktive zu erzeugen. Also Film ist irgendwie erstmal immer das, was man sieht, das ist irgendwie so der Indikativ, und er hat aber alle möglichen Ideen vom inneren Monolog über die Zeichnungen einer der Figuren, die sich verselbstständigen, quasi immer wieder aus dem, was da ist und was wir sehen, herauszugehen und mögliche andere Welten in diesem Kosmos um das Schottentor herum zu entwickeln. Und das scheint mir ein ziemlich interessanter Versuch, eigentlich diesem, jetzt verkürzt gesagt, diesem 71-Fragmente-Prinzip, das sehr streng zu erzählen, auch zu entgehen und da irgendwas anderes zu injizieren. Insofern sehe ich, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, da schon eine andere, also letztlich einen anderen Umgang, eine andere Gewichtsverlagerung in dieser Frage von Schicksal, Zufall und Ähnlichem.
Das ist ein gutes Stichwort, das du jetzt hier geliefert hast. Ich würde jetzt zwei kurze Ausschnitte aus Schottendorf zuspielen. Einerseits wieder den Anfang des Filmes und dann eine Szene, die ziemlich knapp, also nur zwei Minuten so nach dem Anfang folgt, die für mich beide sozusagen in ihrer Unterschiedlichkeit recht symptomatisch bzw. bezeichnend für den Film sind. Das ist jetzt der Anfang des Films.
Ja, am Anfang ist das Meer zu sehen, so ein dunkles, geheimnisvolles Meer in der Abendsonne. Aber leider können wir uns nicht leisten, ans Meer zu fahren, weil es ist nicht drinnen bei diesem Budget. Also nicht mit einem Schauspieler, nicht mit dem ganzen Team. Dann sieht man hier einen alten Mann, Altmann heißt er, an der Säule gelehnt, stehen. Er hat sich angemacht, unten seine Urinlacke, und langsam sinkt dieser alte Mann in seine Urinlacke, und während er seine Kräfte verliert, läuft ihm in seinem inneren Auge sein letzter Film ab. Er sieht sich in einem Tunnel dem Licht entgegen, stolpern. Er kommt immer näher dem Ausgang. Er sieht hinter einem Schleier von Dunst das Meer. Er läuft hinunter an den Strand, steht dann vor dem Ozean. Der Mann ist hier gestorben. Es ist niemandem aufgefallen. Nur da hinten, ganz hinten, das Blumenmädchen, die Claudia, hat es bemerkt.
Das war übrigens Kaspar Pfaundler selbst, der Regisseur, der hier diesen Anfang spricht. Jetzt ein Ausschnitt auch aus dem eher zu Beginn des Filmes, eine kurze Sequenz, die den Ort noch einmal etabliert. Wir haben jetzt in diesen Ausschnitten bis auf das Verfahren des inneren Monologs, das wir Ihnen jetzt für die Kinoerfahrung überlassen, jetzt hier zwei von den, finde ich, bestimmenden Elementen von Schottentor gesehen. Zum einen dieses, was schön, glaube ich, anschließt an diese Frage nach der epischen Natur von diesen Erzählungen, diese Funktion des Spielleiters, eigentlich des Demiurgen, der uns in den Film hineinführt und der uns mehr oder minder auch sagt, was wir jetzt hier sehen sollten, wo Bild und Ton einander ja auch widersprechen, beziehungsweise diesen Widerspruch und sozusagen versucht, mittels der Sprache zu überbrücken. Auf der anderen Seite solche Sequenzen wie die wir jetzt gesehen haben, die sich ganz stark auf ein Schauen oder auf ein Mitfiguren mitschauen, auf so etwas wie eine visuelle Erfahrung, beziehungsweise auch ganz stark eine, finde ich, in den stärksten Momenten dieses Films akustische Erfahrung auch verlassen. Das Hören eines Ortes, das wir in dem Fall mit dem jungen Mann, der eine der in Wirklichkeit drei Hauptfiguren des Filmes ist, dass wir diesen Ort auch bei geschlossenen Augen sozusagen hören können, beziehungsweise mit ihm auch eine Rolltreppe hinunterfahren und sehen. Entspricht das im Volker auch deiner Wahrnehmung von Tendenzen in mehreren jüngeren österreichischen Filmen, dass diese sozusagen so Momente, die man jetzt irgendwie so rein sonooptische oder so visuell akustische, so reine Wahrnehmungsbilder, dass das auch ein Kennzeichen von diesen Erzählungen ist, beziehungsweise dass das auch sozusagen zu einem Stilmerkmal sozusagen von einem sich noch einmal anders gerierenden oder sich auch als anders positionierenden Kinos Gültigkeit hat? Und ist das etwas, das beispielsweise für dich auch an andere europäische Filmschaffende bzw. internationale Tendenzen im narrativen Kino oder auch in der Filmgeschichte irgendwie anknüpfen möchte bzw. anknüpft. Kann man das wagen, das zu sagen?
Selbstverständlich nicht. Selbstverständlich kann man das nicht wagen. Ich muss es erstmal sozusagen ein paar Stufen kleiner rechnen für mich, um es beantworten zu können. Ich glaube, die Tonebene hier ist einfach ein Element dieses sehr starken Ortsbezuges. Also ich bin ja selbst jetzt niemand, der andauernd am Schottentor wäre, aber ein Film, der so heißt und ein Film, der doch anders als ich dachte, zwar nicht komplett am Schottentor spielt, aber doch das quasi als so ein Gravitationszentrum und als einen wichtigen Ort setzt, wird hier eben auf mehreren Ebenen zu was sehr Starkem aufgebaut und auch zu einem Moment, was vielleicht gegen bestimmte, wie soll man es nennen, bestimmte Formideen sich immer wieder auch ein Stück weit durchsetzt. Also das finde ich auch an der Eingangspassage, die wir gesehen haben, auffällig. Natürlich ist das so eine auch fast konventionelle oder auf eine bestimmte Art und Weise eine fast konventionelle Geste, selbstreflexiv zu sein und irgendwie etwas über den Film zu sagen. Aber hier ist es nochmal was anderes, dadurch, dass man ja das Ganze eben, also dass man auf etwas verwiesen ist, was dann überhaupt nicht zu sehen ist, sondern auf eine bestimmte, also das passt ganz gut zu dieser Idee, dass da so ein Konjunktiv erzählt wird, und zwar in dem Falle auch ein Konjunktiv, der vielleicht tatsächliche Hintergründe dieses Filmprojekts, man hat kein so großes Budget und Ähnliches, erzählt und das Ganze eben in diesen Örtlichkeiten des dieser U-Bahn-Passage dann macht. Und das, finde ich, hat mir sehr gefallen, zumal es auch jetzt quasi nicht in der Luft hängt, sondern später dann nochmal im Film dramaturgisch eingeholt wird. Also es ist auch keine Geste für sich genommen, die dann einfach nur quasi das selbstbewusste Erzählen ausstellen möchte, sondern es hat auch in einer ganz traditionellen Form des Erzählens wieder einen Anker, der dann später aufgegriffen wird. Und sowas Ähnliches gilt vielleicht für diese Rolltreppenfahrt, die ja vielleicht auch paradigmatisch für alle möglichen Übergänge steht, dann von oben nach unten. Also der Film operiert sehr stark dann mit so einer räumlichen Achsen, dass man da eben Erzählebenen auch irgendwie verknüpft mit diesen ganz realen und handfest greifbaren Ebenen wie Rolltreppen, Aufzügen und Ähnliches dann zusammenbringt. Immer mit der Gefahr, ist die Rolltreppe da schon eine Metapher oder ist es einfach eine Rolltreppe am Schottentor? Also es ist natürlich beides, aber je nach Erzählhaltung kann man es auch ins Symbolische kippen lassen oder es nur eine Rolltreppe sein lassen. Und das sind dann sozusagen diese ganzen Optionen, die dem Erzählen in dem Moment offen stehen.
Wobei ich noch dazu anmerken kann, dass ein Reiz, der sich jetzt in dieser Sichtung noch einmal für mich erschlossen hat, auch der ist, dass sozusagen entgegen der Behauptung immer wieder die Welt sich auch durchsetzt. Also dass der Regisseur in dem, also da eben etabliert, wir hören das Meerrauschen, dass dann gerade im Hintergrund offenbar bei einem nicht abgesperrten Set, ja, die BIM durchfährt und einen derartigen Krach macht, dass er über die BIM sozusagen irgendwie drüber schreien muss und die auch dieses Meeresrauschen praktisch auslöscht. Das ist ja für mich so ein kleiner, schöner dokumentarischer Moment. Auch in einer sonst wirklich total artifiziellen Behauptungsgeste eigentlich drinnen. Ursula.
Na, ich wollte noch zu dem Oben und Unten sagen. Also das wird ja dann auch recht schön noch fortgeführt durch diese ganzen Hinterzimmer, die es dort gibt, ja, die einem ja öffentlich, also ich wohne ganz in der Nähe des Schottentors, ich kenne das wie meine Westentasche, aber diese, was da alles noch dahinter steckt, hinter all diesen Tapetentüren sozusagen, ja, das spielt ja dann auch sehr stark mit. Aber auch das selbstreferenzielle Element in dem Film ist ja auch wirklich sehr, sehr stark, ne? Also es gibt eben am Anfang diese Einführung durch den Regisseur und dann einen Regisseur und seine Regieassistentin, die im Film immer wieder auftreten und den Prozess des Filmemachens auch sehr stark in den Vordergrund stellen.
Mir fällt noch was ein zu dieser Frage, ob sich das irgendwie unterscheidet jetzt vom Haneke und sonstigen Kontingenzfilmmachen. Und ich fragte mich zwischendurch mal, ob man mit dieser Unterscheidung von latent und manifest vielleicht was anfangen kann. Ich hatte bei Haneke-Filmen habe ich sehr oft den Eindruck, es wird etwas Manifestes erzählt. Das sind diese Bilder und so weiter. Aber es gibt natürlich einen Subtext und der ist im Zweifelsfall schon auch ein nicht ganz harmloser, oft gewalttätiger Subtext, der unter diesen Bildern liegt und der durch diese Bilder auf eine bestimmte Art und Weise auch durch eine Form dieser Bilder erzählt werden kann. Und bei Schottentor hatte ich den Eindruck, da geht es auch wieder darum, also es gibt eine Manifeste und da eine reale Welt am Schottentor Und das, was dann als Latenzen oder Konjunktiv oder so erzählt wird, ist aber eben nicht sozusagen das Gewalttätige, sondern das, wenn man so will, Poetische, also das sind die auch ganz positiv besetzten anderen Möglichkeiten, die in dieser Konstellation und in diesem Ort angelegt sind. Und das, du hast am Anfang, glaube ich, mal gesagt, ob das ein, wie hast du, was für ein Adjektiv hast du benutzt, ob das ein also eher sozusagen dieses nicht harmlose, aber ob hier eine etwas leichtfüßigere Art, und das wäre so ein Element, wo, glaube ich, die Struktur sich gar nicht so großartig unterscheidet, vielleicht von dem, was in anderen Filmen auch drin ist, aber wo sie doch zumindest dann auch anders besetzt ist. Ne? Also da ist die mögliche andere Welt ist schon eine, in die sich diese Leute da auch hineindenken, hineinflüchten, die viel mit solchen so poetischen Momenten auch zu tun hat. Und das weiß ich jetzt, dafür kenne ich das österreichische Kino wieder nicht gut genug, um da irgendeine Tendenz ableiten zu können, aber das schien mir in dem Film sehr, sehr deutlich.
Ja, wir stehen jetzt an einem Kreuzungspunkt. Wir könnten uns jetzt natürlich einerseits über Orte und Milieus und Konstellationen zwischen Figuren, also Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsverhältnisse, unterhalten. Andersrum ist das Stichwort der Selbstreflexivität jetzt sowohl in Bild und Ton als auch hier in der Debatte schon da gewesen. Wir könnten jetzt in bester Zufallsmanier eine Münze werfen. Aber ich gehe jetzt mal auf dieses Element der Selbstreflexivität vielleicht nochmal stärker ein, um dass wir dann vielleicht später nochmal über einen anderen Weg zu den Orten und Milieus zurückkommen. Wir haben es bei Pfaundler, bei Schottentor schon gesehen, ja, diesen Prozess eben des Filmemachens auch nochmal thematisiert. Einen sehr spannenden Ansatz, sozusagen eine Geschichte, irgendwie eine realistische Milieuerzählung und auch eine Geschichte von Menschen Anfang, Mitte 30 zu erzählen und die aber mit einem generellen Nachdenken über das Bildermachen selber oder über den Umgang mit Bildern zu erzählen, macht Peter Jeitz in seinem Spielfilmdebüt Rimini, der morgen Nachmittag zu sehen sein wird. Und ich spiele jetzt einmal zwei kurze Ausschnitte aus Rimini zu, die jeweils immer Bezug auf das Bildermachen und das Bilderaufzeichnen nehmen. Einen ganz kurzen Verweis zu Rimini selber, zum Film. Ich lese einfach die Synopsis auch des Regisseurs gleich vor, weil dann muss ich das nicht in eigene Worte kleiden. Alex, Anfang 30, wirft seinen Job hin und weiß nicht genau warum. Hans, ein Polizist, weiß, was er will, darf aber nicht mehr. Und die Filmemacherin Sigi kann sich fast alles vorstellen. 2,5 Geschichten über das Beobachten und beobachtet werden. Und ich spiele jetzt eine Szene aus der zweiten größeren narrativen Sequenz, und wundern Sie sich nicht über die Bildqualität, Ihnen wird dann klar werden, warum das jetzt so merkwürdig aussieht und der Ton fast unverständlich ist.
Aber die kleinen Kinder sind so geil, die sind unglaublich. Die fliegen ja, also die hüpfen da und dann fliegen sie so. So geil.
Macht Ulaune bei dir, aber die Rail, die runtergeht von der Funbox, ist urextrem.
Hey, was ist jetzt?
Warte noch.
Jetzt gesagt, ich muss extra kommen und
filmen. Warte
noch. Keine Ahnung, können wir nicht raus. Schauen wir mal.
Okay. Was macht er jetzt? Shit! Ah! Au!
Muss man nicht sagen, wie es hast.
Also hier in diesem Ausschnitt entpuppt sich etwas, das wir sehen als ein anonymes YouTube-Video. Mehrere YouTube-Videos werden immer wieder in den Film hineinspielen, wie wohl immer unklar sozusagen der Film uns lange vorenthält, wer hier beobachtet oder wer hier beobachtet wird. Diese Szene löst sich in einem Polizeiverhör auf. Nun eine andere Szene, die einen der Protagonisten, nämlich Alex, der im Anfang 30 ist und seinen Job gekündigt hat, sieht in einer Casting-Situation auf der Filmakademie in Wien.
Ja, hat sie. Ich wollte eigentlich nicht mehr zu diesen Filmakademie-Castings gehen.
Ja.
Immer das Gleiche, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also, bis dann. Ciao.
Ciao.
Grüß dich.
Hallo.
Zettel hast du ausgefüllt?
Ja.
Gut, dann leg dir doch mal zu den anderen Zetteln. Und setz dich auf den schwarzen Stuhl.
Was machst denn du da?
Ihr kennt euch.
Ja.
Mir, naja.
Das ist doch wunderbar, dann können wir ja gleich anfangen. Du läufst, Ziggy?
Ja.
Gut, dann stell dich doch mal vor, bitte.
Guten Tag, mein Name ist Alexander Preser. Geboren 1974 in Wiener Neustadt. Bin 33 Jahre alt und ledig. Meine Eltern sind Josef Hermann Preser und Hedwig Preser, geborene Pilwein. Vater Elektromonteur, Mutter Hausfrau. Wir haben Lebensweg in aller Kürze, zuerst Volksschule, danach Hauptschule, danach HTL für Maschinenbau, mit gutem Erfolg abgeschlossen. Präsenzdienst und Milizübungen soweit erledigt. Seit 1998 technischer Zeichner bei einem führenden Autoteilezulieferer. Ja, seit 2005 dort Projektleiter und gegenwärtig zuständig für die Produktion von Prototypen und für die Qualitätssicherung der bereits in Serie gegangenen Teile. Ausbildungsprogramm bin ich seit 2001 und bin dort auch seit 2005 Vortragender.
Das war ja eine wunderbar präzise Vorstellung.
Zurzeit beurlaubt.
Ja, etwas, was mich an Rimini ganz verblüfft hat, und ich denke, es spielt jetzt hier auch in diesen, in das, was wir anhand diesem Ausschnitt diskutieren können, noch hinein, ist, man fragt sich ja ganz oft beim jüngeren österreichischen Spielfilm auch, wer sind professionelle Schauspieler und wer sind Laien. Im Idealfall kann man es nicht sagen, oder im Idealfall kehren sich bestimmte Vorstellungen, entweder wer spielt oder wer spielt sozusagen jetzt laienhaft, was ist dokumentarisch und was ist fiktional, ja nochmal um. Also ich habe die ganze Zeit sozusagen gerätselt, wer aus dem Cast sozusagen kein professioneller Schauspieler ist, und ich denke, ich rate nicht ganz falsch, wenn ich davon ausgehe, dass es der Darsteller von Alex ist. Andersrum hat man hier natürlich sozusagen die souveränste Darbietung, die auch in diesem Casting noch einmal sozusagen reenacted wird.
Also der Andi, ja. Winter, der den spielte, ist ein sehr beliebter Kameraassistent. Ja. Ah. Also der steht zum ersten Mal vor der Kamera in dem Fall.
Ich würde dann nachher, Ursula, gerne zu dieser Frage sozusagen von sozusagen Dokumentarismen, die sich auch in das Spielfilmkino sowohl im Schauspiel und im Dialog als auch im Umgang mit Orten und Konstellationen dann gerne nochmal zurückkommen. Aber Volker, auch da du ja über die Entgrenzung der Künste auch arbeitest, wie stellt sich dir diese Medienreflexivität in Rimini noch einmal dar? Also sowohl die Reflexion von diesen diversen Formaten, irgendwie des persönlichen Videos und der Beobachtungstechnologien oder von YouTube, als auch auf der anderen Seite dieses ganz stark selbstreflexive Moment auch des Aktes Filmemachens. Nochmal, war das etwas, was dich da auch inspiriert hat, beziehungsweise was du spannend gefunden hast, jetzt auch in der Auseinandersetzung vom Kino mit sich selber, und im Kino als eigentlich sozusagen, wenn wir jetzt beginnen in einer Post-Kino-Zeit, wie es in deinem Forschungsschwerpunkt heißt, zu leben?
Also vielleicht anknüpfend an das Episodische, was dieser Film eben auch hat. Du hast es ja geschildert, 2,5 Geschichten werden erzählt. Ich habe mich gerade gefragt, welches eigentlich die halbe ist. Also möglicherweise ist die Geschichte dieser Filmemacherin, um die es geht, genau die halbe, die dann quasi die anderen beiden Geschichten verknüpft oder in Kontakt miteinander bringt. Und ich glaube, bei vielen episodischen Erzählformen gibt es schon, oder vielleicht muss es das auch geben, eine relativ starke Geste oder ein relativ starkes Element, was diese Teile dann doch zusammenbringt. Denn wenn man es sozusagen ganz zerfasern lässt, ist es unter Umständen schwierig, noch was erzählerisch Starkes zu machen. Und das ist, also wenn man das überhaupt vergleichen kann, aber ich glaube, das ist bei Schottentor natürlich der Ort unter anderem, dieser Ort, der was Starkes setzt. Das ist bei Merz der Selbstmord, der vor dem Film stattgefunden hat. Und hier scheint es mir so, als wäre diese selbstreflexive Geste oder diese eine Figur, also eine Filmemacherin, die über den Alex dann einen Film machen soll und die gleichzeitig eben natürlich mit, also zumindest über so per Analogie mit diesen YouTube-Sachen verbunden wird. Diese Art von Selbstreflexion ist natürlich auch eine mögliche Geste, nochmals stark zu markieren, dass hier sind verschiedene Elemente, die man in Verbindung bringt und die man in dem Fall tatsächlich über so eine selbstreflexive Geste in Verbindung bringt. Dass der Film dann in diesen, an den Stellen, wo er quasi das Medium wechselt, jeweils auch die Ästhetik des anderen Mediums aneignet, also hier in dieser Casting-Sequenz auch vielleicht was in Anführungszeichen Installatives bekommt, wenn man sich diese Interrogation Room-Installation hier anguckt, also die Befragungssituation, die dann auch als Videosituation gerahmt wird, das bringt dann quasi diese Geste mit sich und es ist eine zusätzliche Ebene, die eingezogen wird, die auch eine Spannung erzeugen kann. Ich glaube jetzt nicht, dass das zwingend ein Trend ist oder so. Es ist, hängt natürlich auch ganz banal damit zusammen, dass diese Medien sehr viel verfügbarer sind und man, wie man bei Kleine Fische zu Beginn auch unter so einem, sagen wir mal, in einem realistischen Paradigma jemanden hinsetzen kann und erstmal quasi ganz den Samurai-Film zeigt, der sich dann als Computer, als eine DVD oder ähnliches entpuppt. So sind halt eben auch diese anderen verschiedenen Medientypen heute einfach da und können quasi wie solche Scharniere in diese Erzählelemente eingebracht werden und sie verknüpfen. Also das würde ich jetzt eher quasi einfach dem Stand der Dinge zuschreiben, als einer in jedem Fall gewollten ästhetischen Geste, die dann irgendwas, so ein Winken in Richtung Kunst oder so bedeuten muss.
Gut, aber was mir auch ein Merkmal zumindest bei einigen dieser Filme zu sein scheint, ist sozusagen immer die Frage, und das ist auch letztlich dann auch wieder eine dramaturgische Frage, welcher Ereignisse oder welcher Medien sozusagen im weitesten Sinne, also im Sinne von sozusagen einem Mittelstück, ja, einem Wandler, das kann ja sowohl ein Medium sein wie hier, beispielsweise diese YouTube-Videos, aber in beispielsweise Kleine Fische auch sozusagen das Medium von so etwas wie einer Grätzl-Revitalisierung oder so. Welcher Mittelstücke, welcher vielleicht auch narrativer Devices bemächtigen sich die Filme nochmal oder welche bemühen die Filme, um sozusagen Menschen zueinander in Bezug zu setzen oder um so etwas eigentlich wie Gesellschaft herzustellen? Weil letztlich geht es ja in all den Filmen, die wir hier besprochen haben, immer darum, dass Einzelschicksale, sozusagen Individuen vergemeinschaftet werden sollen auf eine bestimmte Art und Weise. Man kann auch die Frage stellen, vielleicht letztlich als Ausblick dann, ob das funktioniert. Und da gibt es ja verschiedene Devices, nicht? Also ich denke, in Rimini funktioniert das auf jeden Fall über die Videos und in Kleine Fische, denke ich, ist es diese Idee von einer Grätzl-Revitalisierung oder von einem Ansatz irgendwie, der sozusagen das Lokale gegenüber dem Globalen nochmal positioniert. Würdet euch jetzt aus den Filmen, bevor ich dann zu explizit auch nochmal zu Merz kommen möchte, solche Devices einfallen, die euch aufgefallen sind oder die für euch auch sehr, so im Ursula im klassischen Falle sozusagen sauber dramaturgisch exekutiert sind, also wo vielleicht auch etwas nicht bloß ein Device oder so ein MacGuffin bleibt, sondern auch tatsächlich sowas wie Gesellschaft herstellt.
Also was die selbstreflexiven Elemente anbelangt, gibt es ja in den Kleinen Fischen auch diese Studentenreporter, also dieses Studentenradio, das ja im Grunde auch die Autorenhaltung sehr stark ausdrückt. Also selbst wenn die Hauptfigur das zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen will oder nicht wahrhaben will, wird ja dort eigentlich diese Naivität, die er sich schlussendlich einbekennt, von denen ja auf den Punkt gebracht. Ja, für ihn sehr schmerzhaft, aber also das fand ich eigentlich eine sehr, sehr hübsche Aussage auch, oder ein sehr hübsches Beispiel für selbstreflektives Vorgehen in dem Film.
Wobei, das kann ich jetzt gleich anknüpfen, also gut, dass du das erwähnst, weil das hatte ich beispielsweise schon wieder völlig vergessen, aber somit haben wir einen Film, wo eine Filmakademie-Studentin sozusagen und ein Filmprojekt da drinnen steckt, einen, wo ein Studentinnenradio irgendwie auch so etwas stiftet und letztlich in Schottentor auch die Figur des Filmteams, das deinen Location scoutet eigentlich und ebenfalls in der Passage unten Personal castet, ja auch diese Geschichten zusammenbringt. Also eigentlich doch ein recht dominantes Merkmal.
Ein sehr dominantes Merkmal, ja. Und Berimini kommt ja eigentlich doppelt vor. Einerseits durch die Handyvideos von diesem Happy Slapping Ring, der da gezeigt wird, und andererseits durch den Berufsethos und die Lebenssituation der Filmstudentin. Also das hat ja auch so verschiedene Ebenen irgendwie. Also das ist ganz interessant. Aber zu den Devices, MacGuffins.
Ja. Naja, wir haben noch nicht über Contact High gesprochen und der ist ja vielleicht auch nochmal an einem wirklich anderen Pol des Spektrums zu verorten, aber da gibt es natürlich auch diese Idee von Rausch und von Special Effects, die Idee bestimmter filmischer Register, die man einsetzen kann, um Rausch darzustellen. Und ein Rausch, der letztlich natürlich auch alle Figuren, die es in dieser Erzählung gibt, irgendwie miteinander verbindet. Ne? Also das ist zwar nicht, das hat nicht mit einer episodischen Struktur, die dann eng geführt werden muss, zu tun, aber es ist auch etwas, was auf einer bestimmten Art und Weise sowohl filmisch über eben diese Idee von Special Effects und von Verfremdung, als auch inhaltlich über die Idee des Rausches und des Kontrollverlusts oder so, eben so eine Zwischenebene in das Ganze einzieht. Also, und weil man vielleicht bei Special Effects am ehesten an so ein Device im ganz klassischen Sinne denkt, fiel mir das jetzt dazu ein, der ist ja nochmal ein anderes Kapitel wahrscheinlich, der Film.
Contact High macht das, denke ich, eben sehr, sehr transparent und vielleicht über eine andere Ebene von Selbstreflexivität, nämlich einer fast schon sozusagen parodistischen Aufgreifen von, oder man könnte es auch tautologisch nennen, sozusagen, das möchte ich überlassen, dann den Gesprächen nach dem Film, von bestimmten Standardsituationen oder Typen auch des österreichischen Kinos. Ich spiele jetzt, bevor ich dann noch einmal zu März kommen möchte und dort noch einmal auf Fragen von Leerstelle und so einer traumatischen Erzählung vielleicht zu sprechen kommen, mal den Trailer von Contact High zeigen, der die von dir angeführten Punkte noch einmal eigentlich alle aufrollt. Also sozusagen der, wenn man jetzt sagt, der MacGuffin, also so ein Begriff, der ganz stark mit Hitchcock auch assoziiert ist, etwas, was eine Narration sozusagen in Gang bringt und sozusagen Figuren und Konstellationen kreisen lässt, aber sozusagen letztlich ist die Frage, was ist sozusagen in der Tasche drinnen oder ist es noch bedeutsam, was in der Tasche drinnen ist. Und Sie sehen jetzt einen sehr taschenlastigen Kinotrailer von Contact High.